Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
So, lass mich zu Beginn noch beten, dann wollen wir eintauchen. Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir in unseren Händen halten dürfen. Wir danken dir auch für die Möglichkeit, es unseren Leuten predigen zu dürfen. Und Herr, unser Anliegen ist, dir treu zu sein und unseren Dienst so gut wie möglich zu tun, damit du verherrlicht wirst und damit Menschen auch wirklich verändert werden, damit nicht Wahrheit auf taube Ohren prallt, sondern dass es fruchtbaren Boden findet. Und wir bitten dich darum, dass auch die Zeit, die wir jetzt heute miteinander verbringen, einfach uns hilft, darin besser zu werden, effektiv zu kommunizieren und so zu kommunizieren, dass wir dir treu und deinem Wort gerecht werden, Herr. Darum beten wir. Amen. Amen. Zu Beginn lass mich mal fragen, wer von euch, ich nehme an, die meisten sind in dem Boot, aber wer von euch hat Predigterfahrung, predigt regelmäßig oder predigt ab und zu? Einfach mal die Hände hoch. Gut. Gibt es Leute unter euch, die noch nie gepredigt haben, trotzdem interessiert sind? Es gibt ein paar. Gut. Hat jetzt irgendjemand nie die Hand aufgestreckt? Und dann wäre da die... Irgendwo dazwischen? Also hättest du die Hand auf?
Aber nicht regelmäßig.
Okay, gut. Alles klar, danke. Danke für die Klarstellung. Das ist ganz witzig. Ich bin mit einer US-Amerikanerin verheiratet und sie hat sich mal witzig darüber gemacht, wie akkurat die Deutschen sind, wenn es um solche Fragen geht. Weil wir waren auf der Hirtenkonferenz in den USA und die Frage war, von vorne fragte, an dem Gottesdienst fragte der Pastor, es sollen bitte alle aufstehen, die Pastoren aus verschiedenen Ländern sind. Keiner meiner Mitstudenten ist aufgestanden, weil niemand von uns Pastoren waren. Wir waren alle aus anderen Ländern. Und dann meinte meine Frau nur, das ist so typisch deutsch. So genau müsst ihr es nicht nehmen bei solchen Fragen. Aber ja, ich schätze deine Genauigkeit. Nun, wenn wir hier ins Thema Illustration einsteigen, dann möchte ich voraussetzen, es ist ein Aspekt, den wir in der Predigerausbildung behandeln, allerdings im zweiten Jahr. Das heißt, wir setzen voraus, dass unsere Schüler sich mit der Materie grundsätzlich auseinandergesetzt haben, dass sie verstehen, wie man einen Text herangeht, dass sie auch grundsätzlich verstehen, wie sie eine Predigt aufbauen, ein bisschen verstanden haben, wie sie Anwendungen formen können. Und in dem ganzen Paket kommen dann eben auch Illustrationen dann dazu, wenn wir uns fragen, wie können wir das, was wir grundsätzlich machen, noch effektiver an den Mann bringen. Und um zu verstehen, warum Illustrationen an diesem Punkt so wichtig sind, möchte ich euch herausfordern, einmal an Ereignisse zu denken, die sich bei dir in dein Gedächtnis eingebrannt haben. Das mag deine Hochzeit gewesen sein. Das Ereignis, wo du deine wunderschöne Braut vor dir stehen hast, wo du viele Leute dabei hast, mit vielen gefeiert hast, gewisse einprägsame Momente, die sich eingebrannt haben in dein Gedächtnis, das du nie wieder vergessen wirst. Da wird dich niemand dran erinnern müssen. Oder du denkst an die Geburt deines ersten Kindes, den Schmerz, den eine Frau aushalten musste, oder diesen marktdurchdringenden Schrei deines Kindes, als es dann auf der Welt war, die ersten Momente mit deinem Kind, als du es auf dem Arm halten konntest. Das sind prägende Eindrücke, die sich eingebrannt haben und an die dich niemand erinnern werden muss. Oder auch der Tod einer nahestehenden Person. Wenn du an die letzten Momente mit dieser Person denkst oder dann auch an die Trauerfeier, das sind alles Ereignisse und man könnte viele auch aus euren persönlichen Leben zusammenzählen, wo ihr sagen könnt, das sind Momente, die sich eingebrannt haben, da braucht mich keiner mehr dran erinnern. Nun, die Frage ist aber, warum haben sich diese Ereignisse so besonders eingebrannt, während andere scheinbar kurz nach einer Woche oder zwei völlig in Vergessenheit geraten? Und der Grund liegt darin, weil diese Ereignisse, und ich habe euch ein paar Beispiele gelistet, diese Ereignisse sehr stark mit Emotionen verknüpft sind. Ihr habt in diesen Momenten starke Emotionen empfunden. Martin hat heute davon gesprochen, als sein Sohn als sie in dieser Zeit waren, unsicher waren, wie es ihrem Sohn gehen würde, dass er in dieser Zeit mehr geweint hat als sonst. Das sind Momente, die sich eingebrannt haben, wegen der Emotion, wegen der Last, mit der man es mitgefühlt hat. Und so ist es auch bei der Werbeindustrie, und ich habe früher im Verkauf gearbeitet, dort war jedem Verkäufer bewusst, wenn du einen Kunden wirklich überzeugen willst, dann musst du seine Emotionen erreichen. Du brauchst ihm nicht ein besseres Arbeitsgerät verkaufen, sondern du verkaufst ihm etwas, was ihm noch bessere Lebensqualität gibt, wo er Spaß dran hat, wo er sich dran freuen kann, was Emotionen weckt. Und so sehen wir einfach, so sind wir Menschen gemacht. Wir sind Menschen, die emotional sind. Emotionen können wir nicht abkoppeln. Das ist Teil unseres Wesens. Aber die Tatsache ist die, dass wir als Prediger die Tendenz haben, Emotionen abzukoppeln. Aus dem Grund, weil wir vielleicht zum einen Angst haben, dass wir dem Heiligen Geist nicht in den Weg stehen wollen. Vielleicht haben wir auch zum anderen auch Angst, nicht irgendwelche charismatischen Zustände zu erzeugen oder Leute zu manipulieren. Und was wir dann machen ist, wir gehen in die Reserve und wir fangen an, sehr abstrakt und sehr, sehr von den Fakten zu sprechen, fast als wäre die Bibel ein Telefonbuch, und präsentieren das Ganze als eine trockene Vorlesung und hüten uns davor, das ja nicht zu emotional aufzubauschen, damit nicht jemand das falsch versteht. Doch was dann passiert ist, und das müssen wir uns vor Augen halten, dass wenn wir das abkoppeln, dann erreichen wir die Menschen vielleicht. Der dir gegenüber sitzt, wird dir sagen, ja, ich habe verstanden, verbal und akustisch habe ich die Worte verstanden, die du gesagt hast, aber sie sind nicht wirklich in der Lage, den Inhalt aufzunehmen und zu verarbeiten und mitzunehmen und selbst zu leben. Das sind dann Menschen, die den Gottesdienst verlassen und sich immer noch die Frage stellen, was mache ich nun mit dem Text? Ich habe den Text verstanden, ja, aber was mache ich damit? Und das ist genau das, wo wir uns verhüten wollen, und deshalb sind Illustrationen ein ganz wichtiges Instrument, um genau das zu erreichen, um wirkungsvoll zu predigen und den Menschen zu erreichen. Und wir werden es heute in 4 Abschnitten durchgehen. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist Teil unseres Unterrichts in der Predigerausbildung, und ich habe in der Predigerausbildung ein bisschen mehr Zeit, das alles zu entpacken und mit den Schülern zu besprechen. Hier kriegt ihr eine Kurzversion, aber einfach nur, damit wir verstehen, was der Zweck ist der Illustration und wie wir sie machen, werden wir uns zuerst den Zweck selbst anschauen, das Wesen einer guten Illustration, also wie ist sie aufgebaut, wie ist sie strukturiert, dann die Praxis, wie mache ich das in der Praxis, wie setze ich es um, und zu guter Letzt das, worauf ihr euch wahrscheinlich am meisten freut, ein paar Beispiele von guten Illustrationen. Zuerst einmal zum Zweck guter Illustration. Es ist so, dass wir interessanterweise in sehr vielen Predigtbüchern, wenn du sie aufschlägst, ist zu diesem Thema sehr, sehr wenig zu finden. Das wird wirklich stiefmütterlich behandelt und manchmal sogar fast als so eine einfach etwas, was man tun muss, um den Zuhörer zu befriedigen, aber nicht wirklich als ein normales, natürliches Instrument, das wir in der Predigt mit benutzen. Und ich möchte auch hier nochmal ganz klarstellen, Illustrationen können nicht das Studium des Wortes Gottes ersetzen. Und sie können auch nicht Klarheit über das Thema ersetzen. Und sie können nicht die deutliche Kommunikation ersetzen. Das steht außer Frage. Aber allein damit ist es nicht getan. Illustrationen müssen Teil einer Predigt werden. Und hier muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, selbst unter denen, die Predigtbücher schreiben. Und zum einen ist es so, dass sich ganz natürlich jeder Prediger vor Augen halten muss, dass er das Privileg hatte, mehrere Stunden über ein paar Verse nachzudenken. In meinem Fall sind es oft um die 20 Stunden. Und jetzt komme ich mit diesem Paket zu meinem armen Zuhörer, der nicht mal eine Stunde hat, um all das zu verstehen. Und er muss das innerhalb dieser kurzen Zeit verdauen, was ich in einem Studierzimmer auf die Länge habe ausbreiten können. Und da muss sich dann auch jeder Prediger dessen bewusst sein, dass er dort eine Lücke kreieren kann, die er unbedingt vermeiden muss. Ein Autor schreibt, wenn aber ein Prediger nur fleißig studiert und sich in der Gesellschaft großer Denker übt, ist er geneigt, ein Philosoph zu werden und sich unmerklich von gewöhnlichem Leben zu entfernen und den Kontakt zu den einfachen Menschen zu verlieren. Das ist genau das Problem. Dass ein Prediger in seinem eigenen Studierkomma ganz glücklich ist mit all den Goldstücken, die er in der Bibel gefunden hat, aber dann vergisst, dass seine arme Zuhörer, die eine davon, eine Mutter ist, die Tag für Tag schwer beschäftigt ist und kaum Zeit hat, sich mit der Bibel zu befassen. Und wenn die sonntags vor dir sitzt, ist die todmüde und kämpft damit, sich zu konzentrieren. Oder du hast einen Arbeiter vor dir, der schwer körperlich arbeitet, der nicht auch den Zugang zu einem Text hat, so wie du ihn hast. Und all diese Dinge muss man sich vor Augen halten und da kommen eben dann die Illustrationen als wichtiges Hilfsmittel mit hinein. Es ist uns wichtig, dass die Funde, die du in deinem Studierzimmer hast, nicht einfach auf tauben Ohren abprallen. Und so ist es so, Spurgeon hat Illustrationen mit Fenstern verglichen. Fenster, die Licht bringen in ein dunkles Haus. Die das, was sonst für einen Zuhörer dunkel ist, erhellen. Und so schreibt er dann in seinem bekannten Werk, schreibt er, ein Haus darf keine dicken Mauern ohne Öffnungen haben und eine Rede darf nicht aus soliden Platten der Lehre bestehen, ohne ein Fenster des Vergleichs oder ein Gitter der Poesie. Sonst werden unsere Zuhörer uns nach und nach verlassen und es vorziehen, zu Hause zu bleiben und ihre Lieblingsautoren zu lesen, deren lebendige Tropen und anschauliche Bilder ihrem Geist mehr Vergnügen bereiten. So hat Spurgeon das ausgedrückt und so müssen wir uns auch vor Augen halten. Es ist in erster Linie Hochmut, immer zuerst die Last auf den Zuhörer zu legen und zu vermuten, der muss jetzt still und ruhig vor mir sitzen und sich anstrengen, damit er mir folgen kann. Die Sache ist die, wenn ein Zuhörer nicht versteht, dann muss der Prediger sich erst fragen, was muss ich ändern? Und deshalb ist es auch eine ganz wichtige Empfehlung, reinzuhören in seine Gemeinde. Was nehmen die an einem Sonntag mit? Haben sie verstanden, worum es ging? Haben sie den Kern deiner Botschaft verstanden oder haben sie sich an irgendetwas aufgehängt in deiner Botschaft, worum es dir eigentlich gar nicht ging? Das sind alles wichtige Tendenzen, wichtige Hinweise für dich, wo du dich selber immer wieder schleifen kannst und sagen kannst, ich muss noch an meiner Predigt arbeiten, dass sie so klar ist und so eindeutig, dass jeder sie verstehen kann. Und deshalb ganz wichtig, nicht zuerst den Zuhörer zu beschuldigen, sondern zuerst bei dir selber zu suchen, was kann ich ändern, um meinem Zuhörer auf der Augenhöhe zu begegnen, mit der gleichen Sprache zu ihm zu sprechen und dann ihm zu helfen, die Wahrheit dann auch richtig zu ergreifen und sie umzusetzen. Und da sind eben Illustrationen wichtig, die dann ein Werkzeug werden, um Abstraktes um nicht nur bloße Fakten, sondern ganz lebensnahe Realitäten vorzustellen. Und so haben die Illustrationen zuerst diesen Zweck, dass sie das Unklare klar machen. Das Unklare machen sie klar. Stellt euch vor, ein Experte kann dir mit einem Blick, nachdem du ihm deinen Geldschein hingereicht hast, sagen, nee, das ist eine Fälschung, das geht nicht. Dann kannst du sagen, ja gut, du wirst ja wohl recht haben. Oder er kann dich mitnehmen und sagen, guck mal, ich zeig dir hier einen richtigen Schein und ich zeig dir einen falschen Schein. Und jetzt nehmen wir eine Lupe in die Hand und ich zeig dir mal genau, was hier die Unterschiede sind. Und ich zeig dir genau, warum das hier eine Fälschung ist und das eine Wahrheit. Und plötzlich sitzt du da, der du sonst überhaupt gar keine Ahnung hast und sagst, jetzt komme ich auch mit. Und genau das müssen wir uns beim Predigen aneignen. Dass wir unseren Zuhörer an die Hand nehmen und ihm das, was scheinbar unklar ist, klar vor Augen stellen können und ihm deutlich zeigen können, das ist es, worum es geht. Und auch da wieder ganz wichtig, dass das für dich in deiner Studien völlig glasklar sein mag, völlig eindeutig sein mag, aber wenn du es einfach nur platt sagst, es nichts als eine trübe Pfütze bei dem Zuhörer zurücklässt. Nun, wir haben ein Beispiel von wirkungsvollen Illustrationen. Wir haben viele Beispiele sogar in der Bibel, von unserem Meisterprediger Jesus selbst. Und wir müssen verstehen, als Jesus aufgetreten ist, selbst in der Bergpredigt wird es real und an vielen Stellen, dass seine Lehre völlig revolutionär war in den Ohren der Juden im Vergleich zu dem, was die Pharisäer ihnen zuvor gesagt hatten. All das, was er ihnen sagte, war völlig unfassbar im ersten Moment für viele Juden und es war ihnen auch neu. So hatten sie die Bibel noch nicht gehört. Und jetzt geht mal mit mir zu Matthäus 18. Einfach nur, damit wir verstehen, wie Jesus mit Illustrationen gearbeitet hat, um den Menschen auch wirklich vor Augen zu halten, worum es geht. Dass sie eben nicht nur die Worte verstehen, sondern auch es praktisch umsetzen können. Matthäus 18, Vers 21 sehen wir, einfach nur um den Kontext zu beleuchten, Petrus kommt zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. So, das war die Wahrheit. Er hätte hier Schluss machen können. Petrus fragt, Jesus antwortete, nein, nicht nur siebenmal, sondern 70 bis siebenmal. Aber Jesus kennt das menschliche Herz. Und er geht jetzt weiter, Vers 23, und macht jetzt die Illustration auf. Ab Vers 23, und wir lesen den ganzen Abschnitt, ist ein bisschen länger, aber wir brauchen das, um die Idee von Illustration zu verstehen. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Seht ihr den Unterschied, was hier passiert ist? Wenn Jesus das hätte stehen gelassen hätte bei der Aussage, du vergibst deinem Nächsten 7 mal 70 mal, hätte jeder gute alte Jude dagestanden und gesagt, okay, 149 Mal muss ich ihm vergeben, das kriege ich noch hin. Und nach diesem Vergleich sieht die Sache ganz anders aus. Da hat Jesus ihnen vor Augen geführt, was eine Vergebung überhaupt beinhaltet. Und er führt ihm auch vor Augen, dass jeder Einzelne von uns in der Schuld des Königs steht und überhaupt gar kein Recht hat, jemandem was anzurechnen. Die 149, die als bloße Zahl am Anfang dastehen, haben jetzt Fleisch und Knochen. Und zwar auf eine Art und Weise, wo sich jeder beugen muss. Das macht eine Illustration. Und deshalb auch für dich wichtig, dass dein Ziel ist es, nicht einfach mit Lehre zu erdrücken und irgendwelche Aussagen zu machen, die Leute mitnehmen und nachher als moralisches Gesetz in ihr Repertoire aufnehmen, sondern dass sie sehen, was es im Leben bedeutet. Und dafür sind die Illustrationen wichtig. Und dadurch, mit solchen Illustrationen, wird genau das Unklare richtig klar. Als nächstes machen solche Illustrationen auch das scheinbar Unpersönliche persönlich. Denn du wirst immer wieder erleben, dass manch einer deiner Zuhörer vor dir sitzt und sagt, ja, das stimmt, das kenne ich schon und das glaube ich auch. Und der Nächste neben mir, der müsste das nochmal richtig von dir hören. Aber sie kommen nicht weiter. Dass es sie selber berührt, ist nicht wirklich relevant. Und deshalb hier, du kannst eine unpersönliche Aussage machen, wie zum Beispiel du sagst, Gottes Liebe ist bedingungslos. Nun, das kann man so hinnehmen, aber du kannst es auch konkretisieren. Mit einer ganz kleinen Illustration. Du kannst sagen, so wie ein Vater seinen Sohn nicht ausstoßen würde, sondern ihn immer liebt, so liebt Gott. Genauso ist Gottes Liebe zu dir bedingungslos. Und du hast es gleich verpackt mit einem Bild und mit einer Proportion, wo jeder Zuhörer sagen muss, das geht auch mich etwas an. Dein Ziel ist es, all das, was du sagst, auf die persönliche Ebene runterzubrechen und deutlich zu machen, dass jeder Zuhörer sich damit identifizieren kann. Genau das tut Jesus nämlich auch in Lukas 15. Dürft ihr auch gerne aufschlagen, Lukas 15. Es wird hier wieder die Situation beschrieben in Vers 1. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und jetzt kommt die Illustration. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Also hier wieder. Hier sind die Pharisäer und Schriftgelehrten in ihrer Selbstgerechtigkeit. Jesus hätte ihnen einfach vor den Glatz knallen können. Wisst ihr was? Ihr braucht mich noch mehr als diese Leute eigentlich. Und stattdessen nimmt er einen Schritt zurück und erklärt ihnen eine Geschichte, in die sie sich selber versetzen können. Hirten und Schafe waren völlig ein übliches Bild in Israel. Sie können sich das gut vorstellen. Das ganze Szenario ist völlig logisch, völlig normal. Und Jesus muss es ihnen nur entfalten, wie sich so etwas abspielt und dann am Ende diesen Punkt zu machen, der es in sich hat. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Und ihr Schriftgelehrten jammert, dass ich mich hier mit den Sündern und Zöllnern abgebe. So wird das Unpersönliche zu einer ganz persönlichen Realität. Ganz wichtig, der nächste Zweck einer guten Illustration ist, dass sie das Abstrakte konkret machen. Denn es ist so, dass gerade wenn du dich viel belesen hast, du hast viele Sachen auseinanderklamüselt, vielleicht kommst du auch an schwierige Lehren, wo du merkst, da gibt es verschiedene Ansichten und du schwebst mit all den Theologen in den Höhen der Weisheit sozusagen. Und dann hast du diese Begriffe und diese Proportionen vor Augen und das ist irgendwie auch das, was du deinen Leuten vermitteln musst, weil du so begeistert bist davon. Aber unterm Strich ist es nichts anderes als Gedankengebäude, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Und so ist es zum Beispiel so, wenn du versuchst, deinen Leuten zu erklären, dass Rechtfertigung und Heiligung nicht das Gleiche ist. Rechtfertigung ist vollständig mit der Errettung, es ist fertig und die Heiligung ist ein Prozess, in der wir uns befinden. So, das kannst du jetzt einfach so sagen. Rechtfertigung ist einmal vollständig und die Heiligung ist ein Prozess. Oder du gehst den Weg, den ein Autor gemacht hat, um zu versuchen, diese abstrakte Wahrheit zu erklären. Und er schreibt, ich habe das Thema oft am Beispiel der Ehe dargestellt. Meine Ehe mit Sandra ist eine rechtsverbindliche Beziehung. Als wir heirateten, kauften wir eine Lizenz, die beim Staat eingereicht werden musste. Ich bin seit über 45 Jahren verheiratet und ich nehme an, dass ich, wenn ich lange genug suchen würde, die entsprechenden Papiere finden könnte. Ungeachtet dieser rechtlichen Beziehung und des ungezwungenen Wunsches, es ihr recht zu machen, habe ich im Lauf der Jahre ein paar seltsame Dinge getan, die Sanders Gefühle verletzten und zu einigen Spannungen zwischen uns geführt haben. Sie weint und ich fühle mich schlecht, ich mag das nicht. Und ich habe gelernt zuzugeben, dass es immer meine Schuld ist, mich zu entschuldigen und sie um Verzeihung zu bitten, damit wir uns wieder freuen können. Bisher war sie sehr bereit, mir zu verzeihen, und das ist mein Punkt. Mein dummes Verhalten ändert nicht das Geringste an der Tatsache, dass ich mit Sandra verheiratet bin. Unsere Ehe ist gesetzlich verankert, aber mein Verhalten trübt oft die Erfahrung, weil ich kein perfekter Ehemann bin. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Die Rechtfertigung legt die Beziehung rechtlich und unwiderruflich fest. Die Heiligung bezieht sich auf den ungezwungenen Wunsch der Gerechtfertigten, Gott zu gefallen. Unser Versagen, Gott zu gefallen, mag uns die Freude an der Gemeinschaft rauben, aber es ändert nichts an der rechtlichen Stellung. Und so hat er jetzt an diesem Bild der Ehe gezeigt, wie Rechtfertigung und Heiligung auch im Leben eines Christen funktioniert. Das nächste ist, sie sprechen die ganze Person an. Und ich habe vorhin schon gesagt mit meiner Einleitung, dass wir alle emotionale Wesen sind, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Wir sind nicht nur wandelnde Gehirne ohne jeglichen Realitätsbezug. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Jeder Mensch steht im Leben an unterschiedlichen Punkten. Wir sind Menschen, die mit Körper, mit Seele, mit Erfahrungen, mit Emotionen, mit Geschichten leben. Und selbst die Bibel ist voll von Geschichten. Und deshalb darf auch eine Predigt Geschichten und Illustrationen haben. Und das ist unser Weg, um den Menschen, so wie er ist, ganz anzusprechen. Nun, wie sieht nun eine gute Illustration aus? Oder was charakterisiert sie? Und hier zuerst einmal eine Definition von einem Autor. Der schreibt, Illustrationen sind Lebensgeschichten innerhalb von Predigten, deren Details, ob explizit erzählt oder in der Fantasie erdacht, es den Zuhörern ermöglichen, sich mit einer Erfahrung zu identifizieren, die biblische Prinzipien ausarbeitet, entwickelt und erklärt. Und das ist der Schlüssel. Es ermöglicht dem Zuhörer, sich mit einer Erfahrung zu identifizieren, die die Prinzipien erklärt. Darauf kommt es an. Und das ist unser Ziel damit. Es geht nicht darum, einfach irgendwelche schönen Geschichten zu erzählen, damit jeder Spaß an uns hat, sondern damit die biblische Wahrheit auch wirklich verstanden und erfahren werden kann. Damit eine Illustration das erreicht, muss sie gewisse Charaktere haben. Und das Erste ist, sie muss aus dem echten Leben sein. Sie muss aus dem echten Leben sein. Eine Illustration soll die Wahrheit in das echte Leben bringen. Und wenn du jetzt anfängst, das Abstrakte durch Abstraktes zu erklären, erreichst du nicht das Ziel. Und dementsprechend musst du dich an Situationen finden, die aus dem echten Leben sind. Nun, sie können erdacht sein. Das heißt nicht so, dass du das alles erlebt haben musst, was du sagst. Du kannst sagen, stell dir vor, du hättest zwei Söhne, der eine ist adoptiert, der andere ist dein Leiblicher oder wie auch immer. Solche Sachen kann man machen, aber wir sprechen von Dingen, die im normalen Leben stattfinden können. Und an dieser Stelle möchte ich euch aber auch noch warnen. Bevor ihr jetzt anfangt, Biografien durchzusuchen nach möglichen Illustrationen, passt auf. Wenn du nämlich an Vertrauen denkst, von der Vertrauen predigst und du suchst eine Illustration zu Vertrauen und du auf Georg Müller stößt, dann kann ich dir fast versichern, dass viele deiner Zuhörer eher niedergeschlagen als motiviert sein werden von Georg Müllers Vertrauen. Oder du sprichst von Selbstaufgabe und du sprichst von C.T. Studd, der alles hingegeben hat und in die Mission gegangen ist und jeder wird sich fragen, ob er denn auch so radikal vorgehen müsse. Oder du sprichst von dem Gebetsleben Luthers und jeder sitzt vor dir und mit Schuldgefühlen und fragt sich, wie um alles er in der Welt er es schaffen sollte, 4 Stunden am Tag zu beten. Und da müssen wir einfach aufpassen. Das sind Leute, die uns vorangegangen sind, die in vieler Art und Weise uns Vorbilder sind, aber nicht alles, was sie tun, ist ein Vorbild dafür, wie wir das tun sollen. Und es ist ganz wichtig, dass wir dort nicht einfach immer unsere Vorväter als Illustrationen winkt und dann dadurch die Leute eher deprimiert, als sie aufbaut. Das heißt, wir wollen nicht nur die Helden aus der Kirchengeschichte heranziehen, die ausnahmslos waren, aber nicht immer nachahmbar sind, sondern wir wollen Situationen aus dem realen Leben wiedergeben, mit denen sich Leute identifizieren können, wo sie sagen können, ich fühle mit, wie das ist und ich kann mir das vorstellen, wie diese Wahrheit dort zum Tragen kommt. Und dementsprechend auch, das ist ergänzend dazu, B, sie sind realistisch, denn manch einer hat die Gabe, in seinem Leben Dinge zu erleben, die sonst niemand erlebt. Und du lässt sie vom Stapel auf der Kanzel und jeder wird sich fragen, was ist denn nur da passiert? Dann hast du wahrscheinlich dein Ziel verfehlt und die Leute werden sich an dieser Illustration festhangen und sie werden aber nicht wirklich auf die Wahrheit geführt werden, auf die du eigentlich gearbeitet hast. Du willst immer auf die Wahrheit lenken und damit kommen wir zum nächsten. Die Wesen der Illustration ist, sie machen die Wahrheit einprägsam. Denn viele von uns können auch bezeugen von Predigern, die sehr gut im Erzählen sind und fast nur erzählen und man am Ende gar nicht mehr weiß, was sie versucht haben, an Wahrheit zu vermitteln. Das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist, Illustrationen so einzusetzen, dass sie ganz gezielt auf die Wahrheit hin zeigen und darauf abzielen. Nun die Frage, wie mache ich das jetzt in meinen persönlichen Predigten? Wie integriere ich Illustrationen mehr und mehr? Wie schaffe ich das, meine Zuhörer damit zu erreichen? Und dazu gebe ich erst einmal ein paar allgemeine Voraussetzungen. Und das erste ist, sei ein Beobachter. Das klingt ziemlich banal, aber ist so. Geh mit offenen Augen durch die Welt. Das ist sozusagen ein Schritt aus dem Studierzimmer heraus und ein bewusstes Interagieren mit der Welt um uns herum. Du gehst spazieren und du siehst einen umgefallenen Baum. Dieser umgefallene Baum hat eine Geschichte. Warum ist er umgefallen? Waren die Wurzeln nicht tief genug? War der Wind zu stark? Was ist los? Da ist eine Geschichte. Das sind alles Elemente, mit denen du lebst, mit denen du über die du nachdenken kannst und die dann auch zu Illustrationen werden können für deine Predigten. Und deshalb disziplinierst du dich, das Leben um dich herum wahrzunehmen, zu analysieren und nicht damit aufzuhören, sondern immer zu beobachten und zu verarbeiten. Und dadurch kommen dann die besten Illustrationen aus dem echten Leben. Wenn du jetzt in deinem Studierzimmer sitzt, und das muss nicht nur bei der Predigtvorbereitung sein, sondern auch bei deiner persönlichen Bibellese, disziplinierst du dich, immer von dem Abstrakten zu dem Konkreten zu kommen. Es soll nicht mehr nur heißen, Gottes Liebe ist bedingungslos, sondern wie sieht es jetzt konkret für mich aus und wie sieht es damit dann auch konkret für den Nächsten aus? Immer die Frage zu stellen, was mache ich jetzt damit? Wo führt es hin? Wie wird es konkret in meinem Leben werden? Es war ganz bezeichnend. Wir haben diese immerwährende Frage im Studium, die mehrfach aufgekommen ist, die Frage nach dem begrenzten Sühnopfer. Ein Thema, über das sich viele Theologen jahrelang und stundenlang schon die Köpfe zerbrochen haben und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ist Christus jetzt für nur die Erwählten gestorben oder ist er für die ganze Welt gestorben? Wie auch immer, hin und her. Und ich war in der Theologieklasse, wo diese Frage auch aufkam. Und das Interessante war, wir hatten einen Missionar dabei, der in Italien dient, der selber Theologie studiert hat, der selber sehr schlau war, der sich selber sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, aber der dann zu uns gesagt hat, wisst ihr was, dafür habe ich keine Zeit. Und er sagte uns, ich kämpfe hier damit, dass Frauen von ihren Söhnen geschlagen werden, wenn sie sonntags zu mir kommen. Ich habe keine Zeit, mich darüber zu beschäftigen, ob Christus jetzt nur für die Erwählten gestorben ist oder für alle. Und seht ihr, das ist es, was ich meine. Das pastorale Denken, das nicht nur die Theorie in Theorie lässt und sich damit auseinandersetzt, sondern die sich fragt, was tut das mit meinen Leuten? Und dieser Missionar kam zu dem Schluss, diese Frage geht meinen Leuten im Moment gar nichts an. Damit können die nichts anfangen. Bringt das Abstrakte ins Konkrete. Und das bringt uns zum nächsten. Liebe deine Zuhörer. Ich sage das meinen Schülern auch immer wieder. Du bist ein Sklave Christi und du bist ein Sklave deiner Leute. Du dienst ihnen. Du bist für sie da. Und wenn du sonntags da vorne stehst, dann schüttest du dein Herz aus und du dienst ihnen mit allem, was du hast. Und das ist dein Anliegen, auch mit einer Illustration, dass du ihnen dienst, dort, wo sie sind. Und deshalb musst du das immer wieder vor Augen halten. Liebe deine Zuhörer. Suche ihr Bestes. Das sind allgemeine Voraussetzungen. Jetzt haben wir noch nicht konkret über, wie baue ich eine Illustration gesprochen, sondern das sind allgemeine Haltungen oder auch Gewohnheiten, die du brauchst, um darin grundsätzlich besser zu werden. Das nächste ist, eine Illustration hat einen ganz, um sie effizient umzusetzen, muss sie auch gut strukturiert sein. Wie alles andere auch. Wir reden auch von Predigten davon. Es ist gut, wenn sie gut strukturiert sind. Ihr fangt damit an, dass du in deiner Predigt, wenn du redest, machst du eine Aussage, eine theologische Wahrheit, ein Prinzip. Ich hatte vorhin gesagt, Gottes Liebe ist bedingungslos, wäre so eins. Oder Christus ist Gnade und Wahrheit. Irgendwelche Aussage. Du machst deine Aussage und lässt die mal so stehen. Du machst die Aussage. Und als nächstes wirst du jetzt deine Illustration bringen, um diese Wahrheit zu beleuchten. Und jetzt sagt bitte nicht, lasst mich das illustrieren. Sondern macht einfach eine Pause. Wenn du was Imaginäres sagst, kannst du sagen, stell dir vor, als Einleitung. Oder du fängst an mit am 12. April 1912, wie auch immer. Aber hier ist dann wichtig, nachdem du deine Wahrheit gesagt hast, und so banal wie das aussieht, so muss eine Illustration auch sein. Sie muss eine Einleitung haben, sie muss einen Hauptteil haben und sie muss einen Schluss haben. Einleitung, ganz kurz. Nehmt eure Leute mit in die Geschichte rein. Wovon redet ihr überhaupt? Und ich glaube, da sind wir manchmal zu befangen, das auszudrücken. Weil man natürlicherweise immer denkt, ich will ja zurück zur Wahrheit, deshalb nimmt man sich nicht Zeit, die Illustration auch wirklich detailliert auszudrücken. Aber hier ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um das Szenario zu zeigen. Wovon spreche ich überhaupt? Was soll der Zuhörer sich vorstellen? Was ging in dem Kopf derjenigen Person, die du nutzt zur Illustration, vor? Wo sind die Elemente? Das soll man ihnen richtig vor Augen führen, damit sie sich in die Situation hereinsetzen können. Und dann machst du diesen Hauptteil, wo du die Geschichte nacherzählst. Und ganz wichtig, eine Illustration will Spannung aufbauen. Du erzählst nicht einfach nur und erzählst und erzählst und verlierst deinen Punkt, sondern du baust eine Spannung auf. Es wird deutlich, da ist eine Not, es wird deutlich, da ist irgendetwas, ein Bogen zu dieser Wahrheit hin. Und danach kommt dann ein fulminanter Schluss. Also du erreichst deinen Höhepunkt und dann kommt ein Schlusspunkt. Dann wird nicht mehr lange geredet, sondern dann kommt ein Schlusspunkt. Und ein Schluss ist mit einer ganz einfachen Fazit. Wenn du sagst, so ist es mit der Liebe Gottes. Oder genau so stellt uns der Text die Souveränität Gottes und die menschliche Verantwortung gegenüber. Ganz einfach zusammengefasst, dass der Zuhörer weiß, all das, was er mir hier in der Illustration gesagt hat, ging wirklich wieder um das, was er am Anfang schon als Wahrheit deutlich ausgedrückt hat. Das ist mal in der reinen Theorie, das wie eine Illustration aufgebaut werden soll. Nun, jetzt habe ich ein paar Beispiele guter Illustrationen, damit ihr ein bisschen mehr euch da ja versteht, wie das umgesetzt werden kann. Ein Beispiel wurde von einem Autor geschrieben, der Selbstprediger ist, der sich auslegend durch den Philipperbrief gearbeitet hat und bei Philipper 2 ankam, die Stelle, wo es heißt, dass Christus sich entäußerte. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt des Menschen an. Und er hat diese sehr theoretisch ausgelegt, weil diese Stelle ist eine Riesendebatte in der Theologie und er hat alles ausgeschlachtet, was es auszuschlachten gab und wurde sehr emotional auch, hat er sich für seine Position eingesetzt und meinte, er hätte, sei dem Text ganz gut gerecht geworden. Nur um kurz darauf festzustellen, dass ein Missionar seine Gemeinde besuchte. Dieser Missionar wurde dann gefragt, welchen Text willst du denn auslegen? Philipper 2, Vers 7. Genau die Stelle, die er vor ein paar Sonntagen gepredigt hatte. Der Pastor dachte sich, ach du Schreck, meine armen Zuhörer, jetzt müssen sich das Gleiche nochmal anhören. Aber was sich dann herausstellte, war, dass dieser Missionar mit einer Illustration, die so wirksam war, es geschafft hat, seinen Leuten den Text zu erklären, den er ihnen noch nicht richtig gut erklärt hatte. Und hier ist die Illustration. Also der Missionar kommt zu 2 Vers 7, wo er sich er entäußerte sich selbst und er beschreibt, wo Carolyn und ich in Afrika dienen, ist der stärkste Mann des Stammes der Häuptling. Nur wenn wir uns fragen, wo sind wir hier? Wir sprechen hier von der Einleitung. Er erklärt jetzt das Szenario. Wo Carolyn und ich in Afrika dienen, ist der stärkste Mann des Stammes der Häuptling. Man könnte meinen, dass dies daran liegt, dass der Häuptling einen sehr großen Kopfschmuck und schwere zeremonielle Gewänder tragen muss, aber es gibt noch andere Gründe, wie Sie gleich sehen werden. Wasser ist dort, wo diese Menschen leben, sehr knapp. Deshalb müssen sie tiefe Brunnen graben. Das sind keine Brunnen, wie wir sie kennen, mit Ziegelwänden, einem Flaschenzug und einem Eimer am Ende eines Seils. Die Afrikaner graben einen engen Brunnenschacht bis zu 100 Fuß tief in den Boden. Obwohl der Brunnen tief ist, versickert das Grundwasser des trockenen Landes nur sehr langsam darin und es wird kein Tropfen verschwendet. Wäre das Wasser zu leicht zu erreichen, könnten die Menschen nicht sparsam damit umgehen oder ein Feind könnte nachts den Vorrat für den nächsten Tag stehlen. Also schnitten die Stammesangehörigen abwechselnd Schlitze in die Wand des Brunnens, die bis zum Wasser reichten. Indem ein Mann sein Gewicht von einem Bein auf das andere lagert, kann er diese Schlitze als Stufen benutzen, um dem Schacht hinunter zum Wasser zu gehen. Nur die größten und stärksten Männer können den beschwerlichen Weg hinunter in den Brunnen und wieder hinauf mit einer vollen Wasserschale für den ganzen Stamm zurücklegen. Das war eine lange Einleitung. Musste er aber machen, weil er erklären musste, wie die Situation eigentlich ist. Jetzt kommt der Hauptteil. Eines Tages stürzte ein Mann, der Wasser aus dem Schacht trug, und brach sich das Bein. Er lag auf dem Grund des Brunnens. Niemand wagte es, ihm zu helfen, denn niemand hatte die Kraft, einen anderen Mann zu tragen. Niemand wagte zu helfen, weil niemand die Kraft hatte, einen anderen Mann zu tragen. Entschuldigung, das war doppelt. Der Häuptling wurde herbeigerufen. Als er die Notlage des Verletzten sah, legte er seinen mächtigen Kopfschmuck ab und entledigte sich seinen zeremoniellen Gewandes. Dann kletterte der Häuptling in den Brunnen hinunter, nahm das Gewicht des Verletzten auf sich und brachte ihn in Sicherheit. Der Vorsteher tat, was niemand sonst tun kann. So, das war jetzt der Hauptteil. Jetzt der Schluss. Genau das hat Jesus für uns getan. Er stieg hinab, um uns zu retten, indem er die Last unserer Sünde auf sich nahm. Er legte seine himmlischen Ehren ab, so wie der Vorsteher seinen Kopfschmuck und seinen Gewand ablegte, um uns zu retten. Aber lasst mich euch eine Frage stellen, Freunde. Als das Oberhaupt seinen Kopfschmuck und sein Gewand ablegte, hörte er da auf, das Oberhaupt zu sein? Nein, natürlich nicht. Genauso hat Jesus, als er sich zu nichts machte und seine himmlische Herrlichkeit ablegte, nie aufgehört, Gott zu sein. Seht ihr? Ein anderes Beispiel. Die Wahrheit, die ausgedrückt wurde, war die: Man kann den Willen Gottes nicht tun und das Wort Gottes brechen. Man kann nicht den Willen Gottes tun und das Wort Gottes brechen. Das war die Wahrheit, das Prinzip. Und jetzt wollte er das illustrieren auf folgende Art und Weise. Vor einigen Tagen klopfte ein Geschäftsmann aus unserer Gemeinde unerwartet an meine Haustür. Sein besorgter Gesichtsausdruck sagte mir sofort, dass etwas nicht stimmte. Ich bat ihn herein, er setzte sich auf unser Sofa und in den folgenden 2 Stunden erklärte dieser angesehene Geschäftsmann oft unter Tränen, dass sein Geschäft weitgehend von der Produktion und dem Verkauf pornografischer Zeitschriften abhängt. Er erzählte, wie er jahrelang mit ansehen musste, wie junge Frauen und Kinder ausgebeutet wurden und wie er mit sich gerungen hatte, ob er seine Arbeit fortsetzen sollte. Der Blick in den Augen eines Kindes auf einem bestimmten Foto hatte sich in sein Herz eingebrannt und verfolgte nun sein Gewissen. Aber, so sagte der Mann, er könne seine Arbeit jetzt nicht aufgeben. Die Sicherheit seiner Familie und seine Zukunft erforderten, dass er seine Arbeit fortsetzte, in der er eine feste Position, ein hohes Dienstalter und eine Rente hatte. Was wollte er von mir? Der Mann wollte, dass ich ihm versichere, dass sein Beruf für Gott in Ordnung ist, wenn er 20% seines Einkommens an die Kirche spendet. Damit wollte er sagen, es ist wohl in meinem Interesse, also auch in Gottes Interesse, dass ich diese Stelle behalte. Versichere mir also, dass dies in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. Ich tat es nicht. Stattdessen erklärte ich ruhig, aber so ehrlich wie ich konnte, was ich euch gerade gesagt habe. Man kann nicht den Willen Gottes tun und das Wort Gottes brechen. Dieser Mann lebt von einer Industrie, die das Blut des menschlichen Elends aussaugt und die Ansteckung mit diesem Dreck bedroht, die ewige Sicherheit von ihm und seiner Familie. Aus zeitlichen Gründen bricht dieser Mann das Wort Gottes. Dem Willen Gottes geht es um weitaus nachhaltigere Folgen. Weder dieser Mann noch irgendeine andere Person hier kann den Willen Gottes tun und das Wort Gottes brechen. Eine runde Sache, damit jeder nicht nur weiß, sondern auch fühlt und mitversteht, warum dieses Prinzip so wichtig ist. In 1. Johannes 2, Vers 14 schreibt Johannes: Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und als unsere Tochter, sie war noch kein Jahr alt, anfing, die ersten Worte zu reden, saß sie vor uns. Und sie zeigte mit der einen Hand auf Mama und sagte, Mama. Dann zeigte sie auf mich und sagte, Daddy. Und dann zeigte sie auf sich selbst und sagte mit ihrem gebrochenen Akzent, Alyssa, sagte sie. Alyssa heißt sie eigentlich. Und was für uns als Eltern bezeichnet war von diesem Moment, war, dass dieses Mädchen wusste, das ist meine Mama, das ist mein Papa. Und ich gehöre dazu. Und genauso ist es mit Kindern Gottes. Sie wissen vielleicht noch nicht viel. Sie verstehen noch nicht die Tiefen der Wahrheit, die Gott uns gibt. Aber sie verstehen eins. Das ist mein Vater. Und ich gehöre ihm. Und so gibt es viele Illustrationen, die ihr bauen könnt. Aus persönlichen Erfahrungen, aus persönlichen Begegnungen, zum Teil sind es auch Bücher oder Artikel, die ihr lest, über die ihr stolpert. Und ich denke, das eine, was sehr, sehr wichtig ist, ist, es gibt kein Schema F. Jede Person bringt einen anderen Charakter mit auf die Kanzel. Und so wie ich illustriere, kann nicht jeder von euch illustrieren. Ich habe einen Schüler, den nenne ich meinen Puritaner, weil er von Anfang an so viel Zitate bringt, wie ich keine Ahnung, wo er die alle her hat. Die ihn kennen, wissen, wen ich meine. Er darf das machen, er soll das auch machen. Ich habe ihm gesagt, er soll ein bisschen weniger zitieren, aber das ist er und das ist okay. Und das ist ganz wichtig. Versucht nicht, irgendein Muster zu imitieren von jemandem, den ihr mögt oder wo ihr sagt, ach ja, cool. Versteht einfach das Grundkonzept. Das Grundkonzept ist das, dass ihr die Wahrheit nicht nur abstrakt lassen wollt, sondern ihr wollt es plastisch machen, ihr wollt es empfindsam machen, ihr wollt die Leute dort abholen, wo sie sind. Und dazu bringt ihr das mit rein, was ihr in der Realität des Lebens miterlebt. Und daraus wachsen Illustrationen. Das braucht Übung, das braucht Zeit, aber es ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument, um die Wahrheit Gottes gut rüberzubringen.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern, wie uns das Evangelium befreit und motiviert« kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode Geschenk auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.